wenn sozusagen die Schrittmacher der politischen Diskussion in Deutschland Tino Chrupalla und Heidi Reichenbeck sind. Wenn das der Weg ist, dann wird sich die politische Stimmung im Land nicht verbessern und dann wird sich auch die Polarisierung in der jungen Generation nicht auflösen. Das wird immer schlimmer.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
wir machen. Machen. Wenn wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit. Mein Name ist Jan Schippmann und heute geht es um einen richtig tiefen Absturz. Wisst ihr noch, die FDP? Zweimal hat sie bei Bundestagswahlen furios abgeräumt und ist sogar zweistellig ins Ziel gekommen. Dann durfte sie sogar mitregieren und naja, den Rest der Geschichte kennt ihr. Einer, der als großer Hoffnungsträger der Partei galt, war Konstantin Kuhle. Den habe ich mir heute eingeladen und mit dem gibt es jetzt Real Talk darüber, ob die FDP überhaupt noch jemanden interessiert, mit welchen Themen sie ein Comeback packen will und ob sie wieder die Partei für junge Menschen werden kann. Los geht's. Herzlich willkommen, Konstantin Kuhle.
Moin, hallo.
Vor einem guten halben Jahr waren Sie noch Bundestagsabgeordneter. Wie hat sich Ihr Leben in der Zwischenzeit verändert?
Also, wenn man im Bundestag ist, dann ist Politik der Job. Dann macht man das von morgens bis abends und beschäftigt sich in erster Linie mit seinen parlamentarischen Aufgaben. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ich bin noch in der Politik, bin noch in der FDP unterwegs, aber das ist ein reines Ehrenamt. Und insofern verändert sich der eigene Lebensrhythmus ein bisschen, wenn man nicht mehr beruflich in der Politik unterwegs ist.
Ein Mandat im Bundestag ist ja immer zeitlich befristet, aber mit welchem Gefühl geht man dann so nach knapp 8 Jahren denn so wirklich, wenn man dann gerade sein Büro ausgeräumt hat und gedacht hat, okay, jetzt raus, jetzt, das war's.
Also gerade dieses Ausräumen des Büros veranschaulicht einem dann nochmal, dass es wirklich vorbei ist. Mir ist ja immer wichtig zu betonen, dass Politiker sein oder Bundestagsabgeordneter sein eigentlich gar kein Beruf ist, sondern dass eine Aufgabe auf Zeit ist und man ist halt gewählt für 4 Jahre oder beim zweiten Mal bei mir dann auch nur für 3,5 und dann tritt man wieder an und alle, die Abgeordnete waren, müssen sich erstmal wieder beweisen und müssen erstmal wieder gewählt werden und dann gibt es viele, die werden wiedergewählt und es gibt auch viele, die werden nicht wiedergewählt und theoretisch ist einem das klar, wenn man dann aber sein Büro ausräumt, dann wird einem das nochmal ein bisschen vergegenwärtigt. Und das muss man dann schon erstmal verkraften, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass politische Diskussionen dann plötzlich im Bundestag ohne die eigenen Argumente stattfinden. Und das ist gerade in den aktuellen Zeiten schon so ein bisschen schade.
Dann schreibt man so ein bisschen den Bildschirm an, wenn man zu Hause auf Phoenix.
Nee, so schlimm ist das nicht. Nee, man sollte dann, glaube ich, nicht so viel Phoenix gucken, sondern eher rausgehen und mit normalen Menschen sich unterhalten und sich nicht so in den politischen Ritualen bewegen, in denen man sich vorher bewegt hat. Also davon kann ich nur abraten. Nee, also man sitzt nicht zu Hause, schreit den Fernseher an. Es ist auch nicht so, dass wenn ich am Reichstagsgebäude vorbeispaziere, dass ich mir denke, oh, was geht da jetzt ab? Nee, alles gut. Also mir geht's gut. So ist das im Leben, so ist das auch mit der Politik. Wenn man antritt, dann kann man gewählt werden oder auch nicht. Damit muss man klarkommen. Und man muss es auch ein bisschen so sehen, wenn es eine Garantie gäbe, dass jeder, der für eine Wahl kandidiert, auch auf jeden Fall reinkommt, dann ist ja keine Wahl mehr. Also in einer Wahl muss es auch Leute geben, die am Ende den Kürzeren ziehen. Und aus verschiedenen Gründen war das nun bei der FDP bei der letzten Bundestagswahl so. Aber wenn ich mir so die aktuelle Lage angucke, dann muss das beim nächsten Mal nicht auch wieder so sein.
Da sind wir schon beim ersten Thema. Denn wir wollen natürlich wissen, wie es jetzt mit der FDP weitergehen soll.
Die FDP steht vor harten Zeiten. Aus dem Bundestag ist sie raus. Auch bei der Landtagswahl in Hamburg ist sie tief gefallen. Zwar sitzt sie noch in der Hälfte der deutschen Landesparlamente und regiert aktuell noch in 2 Bundesländern mit, aber mit ihren Themen dringt sie aktuell kaum noch durch. 2026 wird gleich in 5 Ländern gewählt. Droht bald das nächste Desaster? Wie kann es die FDP schaffen, sich in der Zeit nach Christian Lindner neu aufzustellen? Und vor allem, mit welchen Themen?
Ich habe direkt eine Quizfrage. Was glauben Sie, wann gab es das letzte Mal nur eine einzige Umfrage, in der die FDP bei mehr als 5% lag?
Also irgendeine Umfrage eines bundesweiten Instituts, bei der wir 6% hatten.
Ja.
Wann ist das letzte Mal gewesen?
Ja.
Also jetzt haben wir ja 2025 September. Gehe ich mal ein Jahr zurück. September 24 könnte. Ich würde mal sagen August 24.
Tatsächlich September 24,
okay.
Vor ziemlich genau
schlecht,
einem Jahr. Und bei einigen Instituten ist es noch ein bisschen länger her. Das war von Infratest DIMAP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist für eine Partei wie die FDP, die früher so relevant war, ja schon ein ziemlich schlechtes Zeugnis. Und hier im Podcast reden wir natürlich jetzt mal ganz direkt darüber, was dazu geführt hat und wie die FDP jetzt weitermachen will. Jetzt ist die FDP in der APO, in der sogenannten, der außerparlamentarischen Opposition. Und wenn man da gelandet ist, ist es verdammt schwer, mit seinen Themen wahrgenommen zu werden. Manche sagen sogar, dass die FDP quasi tot ist. Wie tot ist die FDP wirklich?
Also die FDP ist überhaupt nicht tot, sondern ziemlich lebendig. Die Diskussionen, die wir gerade intern führen darüber, wie es weitergeht und auch die Themen, die wir versuchen nach außen zu setzen, die zeigen, dass wir nicht tot sind. Mir ist aber eines wichtig. Die FDP redet über sich selber und auch jetzt, ich spreche jetzt über meine Partei, aber politische Parteien sind ja nie ein Selbstzweck. Also das demokratische System unseres Landes, was wir jetzt seit über 75 Jahren haben, das ist geprägt worden von unterschiedlichen politischen Strömungen und unterschiedlichen politischen Geisteshaltungen. Und dazu gehört auch die Liberale. Und die gab es auch schon in der Weimarer Republik. Also es hat in Deutschland immer liberale Parteien sozusagen gegeben. Aber man muss schon selber begründen, warum das wichtig ist. Ja, also es ist nicht so wie bei so einem Fußballverein, wo man dann einfach, weil man halt diesen Verein irgendwie gut findet, komme was wolle, dazu steht, sondern man muss immer wieder aus sich heraus selber begründen, warum das wichtig ist. Und ich glaube, das muss man sich einmal klar machen, dass die FDP nicht ein reines Symbol oder so eine Art, wie soll ich sagen, Partei aus dem Geschichtsbuch ist, für die es sich lohnt, sozusagen Werbung zu machen, sondern dass es immer um eine reale Marktlücke oder eine reale Leerstelle im Parteiensystem gehen muss. Und ich meine, dass es die gibt. Wenn ich nicht glauben würde, dass es die gibt, dann müsste ich irgendwie mir was anderes suchen oder eine eigene Partei gründen oder so. Aber ich glaube, dass es für diese liberale Partei eine reale Leerstelle im politischen System gibt. Und darüber würde ich gerne sprechen. Und das muss man so ein bisschen vermessen. So, was heißt das konkret? Einmal haben wir ja Mr. Wirtschaft jetzt als Bundeskanzler, der gesagt hat, wenn ich die Ampel hinwegfege, dann haben wir wieder.
Dann geht's wieder ab.
Dann geht's wieder richtig ab, ja. Rambo Zambo und dann wächst die Wirtschaft. Und jetzt haben wir, glaube ich, die erste Umfrage mit über 3 Millionen Arbeitslosen. Schuldenbremse ist auch abgeräumt, ja. Also von irgendwie der Linnemann. CDU ist eigentlich wirtschaftspolitisch nichts mehr übrig. Die SPD hat komplett den wirtschaftspolitischen Kurs dieser Regierung diktiert, aber bei den Menschen kommt noch nichts an. Deswegen glaube ich, ist für die Wirtschaftskompetenz und auch für die Vorschläge der FDP da Raum. Ja, das ist die eine Seite. Und gleichzeitig erleben wir weltweit einen fundamentalen Angriff auf unsere liberale Werteordnung. Also wir haben einen Donald Trump, der die Universitäten gängelt. Wir haben in Frankreich, in Großbritannien Umfragen, wo Rechtsextremisten weit vorne sind. Wir haben in Deutschland die AfD, die immer mehr an Zulauf gewinnt. Also die liberale Demokratie ist wirklich sozusagen im Feuer. Und deswegen glaube ich, sowohl gesellschaftspolitisch als auch wirtschaftspolitisch ist da einfach eine mega Lücke für eine liberale Partei, die bei sich ist, die klarkommt. Und dafür kämpfen wir jetzt.
Solange es noch nicht das Bündnis Konstantin Kuhle gibt, schauen wir aber heute hier auf die FDP, würde ich sagen. Und natürlich, wenn man so auf die Schnauze gefallen ist, dann erwartet man erstmal eine Aufarbeitung in der Partei. Wie selbstkritisch findet die denn gerade statt?
Sehr selbstkritisch und das ist auch gut so, weil es nützt nichts, irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn man 4,3 waren es, glaube ich, am Ende Prozent geholt hat und in der einfach auch Breite merkt, dass man bei den Menschen nicht mehr so ankommt. Da kann man sich nicht irgendwie gegenseitig Honig um den Bart schmieren, sondern muss ganz klar machen, offensichtlich ist da was schiefgelaufen. Und was mir Kraft gibt und mich auch inspiriert, ist die Tatsache, dass die FDP ja schon mal aus dem Bundestag geflogen ist, nämlich 2013, da war ich noch im Studium. Und es dann geschafft hat, mit einem sehr selbstkritischen Prozess der Aufarbeitung 2017 wiedergewählt zu werden. Und was mich so zum Nachdenken bringt, ist, dass wir ja 2013 auch rausgeflogen sind, nachdem wir regiert haben. Mhm. Also wir haben mit der CDU, CSU regiert, 2009 bis 2013 sind rausgeflogen. Und dann sind wir rausgeflogen nochmal jetzt nach der Ampel. Also egal, mit wem die FDP regiert, offensichtlich hat sie ein Problem mit der Realität. Also sobald sie in Kontakt mit der Realität der Regierung gerät, da fallen dann die Versprechungen, die man gemacht hat, irgendwie in sich zusammen. Und das will ich nicht akzeptieren. Ich will, dass die FDP eine Partei ist, die in der Lage ist, Vorschläge zu machen, die dann auch in der Realität funktionieren. Und die FDP hat ja in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ganz viel regiert, aktuell auch in 2 Bundesländern. Also wir sind eigentlich eine Truppe, die gerne Verantwortung übernimmt und die gerne auch mitgestaltet, wie das Land aussieht.
Nur geht er am Ende nicht so gut aus für sie selber. Ihr Ex-Kollege Volker Wissing hat in einem Interview gesagt, die FDP-Bundestagsfraktion sei total begeistert von diesem "Wir kritisieren die Grünen" gewesen. Das sei quasi ein Hype gewesen. Sehen Sie es auch so, dass die Fraktion aufgehypt war, ständig die Grünen zu fronten?
Also erstmal will ich sagen, dass ich das schade finde, dass Volker Wissing die FDP verlassen hat. Es ist nämlich immer einfach, sozusagen rauszugehen aus dem Team und dann zu sagen, was man hätte anders machen können. Ich glaube, jeder Liberale, der die FDP auf eine bestimmte Art und Weise prägen will, der macht das am besten in der FDP. Und das finde ich jetzt sozusagen an der Strategie von Volker Wissing so ein bisschen schade, dass er
hat er viele Jahre ja gemacht,
muss man sagen. Das zu machen. Ja, ich finde, jetzt ist es besonders spannend.
Regisseur.
Ja, jetzt ist es besonders spannend. Also jetzt sozusagen, also wenn man so einen Funken liberaler Haltung in sich trägt und denkt, boah, so eine liberale Partei wie die FDP, die braucht es in Deutschland, dann muss man jetzt gerade mitmachen.
In guten wie in schlechten
Zeiten. Genau, so ein bisschen wie eine Ehe.
Oder ein Fußballverein.
Oder, ja genau, also manche Sachen sind wie bei einem Fußballverein, aber ich würde sagen, dass eine politische Partei, anders als ein Fußballverein, noch mehr beweisen muss, warum es wichtig ist, dass sie existiert.
Auf jeden Fall ist Volker Wissing jetzt
so
draußen.
Grünen-Bashing, das war ja Ihre Frage. Also, ich sehe ganz viele Sachen anders als die Grünen. Ich finde zum Beispiel, dass wir ausgerechnet in der Energiekrise während des Angriffskrieges uns entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen, falsch. Das wäre richtig gewesen, das dann einfach länger zu machen als die 3 Monate, die es dann am Ende waren. Ich mache mir auch große Sorgen oder beobachte mit einer gewissen Skepsis, dass die Grünen sich immer weiter nach links entwickeln, weil Heidi Reicheneck und die Linkspartei sozusagen von links die Grünen so ein bisschen unter Druck setzen. Und dann gibt es so vereinzelte Stimmen wie den Daniel Bayers aus Baden-Württemberg.
Oder Cem Özdemir.
Oder Cem Özdemir, genau. Also die, wo man auch mal, der jetzt gerade gesagt hat, Vermögenssteuer, das macht ja die ganzen mittelständischen Betriebe in Baden-Württemberg kaputt. Also kaum kommen.
Wobei man sagen muss, dass die Grünen in Baden-Württemberg quasi die CDU mit Photovoltaik auf dem Carport ist.
Naja, aber kaum kommen die Grünen in Kontakt mit der sozusagen Realität und der Verantwortung. Da sagen sie dann, ja, so linke Steuerpolitik, das ist vielleicht für unser Land doch gar nicht so gut, für die Familienbetriebe und für wirtschaftliches Wachstum. Also das brauchen wir alles nicht. Und ich beobachte, dass die Grünen sich in eine andere Richtung entwickeln. Das kritisiere ich sehr. So, und ich glaube auch, dass die Art und Weise, über Klimaschutz zu sprechen, was ein wichtiges Thema ist, wie die Grünen das machen, mitunter dazu führt, dass weniger Leute Klimaschutz gut finden, als es eigentlich der Fall sein sollte. So, also Grüne müssen kritisiert werden, müssen auch scharf kritisiert werden. Aber jetzt kommt der Punkt.
Wenn man mit ihnen koaliert?
Ja, auch dann. Also man muss sich auch ein bisschen unterscheiden.
Klar.
Der Punkt ist, dann wählt ja noch keiner FDP. Also nur weil man besonders kreativ oder besonders rabiat die Grünen beschimpft, ist das noch kein Argument, die FDP zu wählen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich zu Hause am Wahlkampfstand stehe und dann kommt irgendwer an und fragt, na, Coole, wieso soll ich dich denn wählen? Und dann fange ich an zu ranten, der Habeck, ja genau, wurde auch Zeit, dass der sein Bundestagsmandat aufgibt und so. Das kann man schon alles machen.
Das ist aber keiner geile
Argument. Aber dann sagt doch, das hat mich jetzt richtig von dir überzeugt. Und der Knaller ist, das wussten wir in der FDP eigentlich alles schon. Also als wir rausgeflogen sind 2013, hatten wir uns eigentlich mal gegenseitig versprochen, liebe Leute, wenn wir für die FDP werben, dann werben wir für die FDP, werben wir für den politischen Liberalismus, für unsere Ideen. Und man kann schon sagen, der Merz, der macht ja jetzt das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Oder der Klingbeil, der gibt da zu viel Geld aus. Oder die Grünen, die wollen nur Vorschriften machen und gar nichts sozusagen mit Anreizen. Das kann man schon machen. Aber man muss sich als Politik auch dazu zwingen, finde ich, dann noch mal 2, 3 Sätze dazu zu sagen, was man eigentlich selber besser machen will. Weil ich auch beobachte, dass Menschen in Deutschland sich angewidert abwenden von diesen politischen Ritualen. Also ich kann das selber kaum noch ertragen, jetzt wo ich das manchmal beobachte und raus bin. Also es hat sich zu so einem Ritual entwickelt, dass man 2/3, 3/4 der Zeit erstmal darüber redet, wie blöd die anderen sind, bevor man selber sagt, was man will. Und ich glaube, wenn wir das Verhältnis ein bisschen umdrehen würden, dann würde das die politische Debatte etwas besser machen. Ich wünsche mir, dass die FDP sich in diese Richtung entwickelt.
Nur muss man ja auch sagen, in diesem Fall geht es ja darum, dass man zusammen in einer Koalition war. So, und man hat ja dann irgendwann den Ruf weggehabt, die Ampel, die Streitkoalition. Wo man jetzt sagen muss, die GroKo streitet sich jetzt gerade auch nicht weniger als die Ampel, aber irgendwie wird das nicht so sehr in den Fokus gerückt. Gibt es denn eine Sache aus den Ampeljahren, wo Sie sich jetzt denken, shit, hätten wir das mal anders gemacht?
Da gibt es vieles. Also,
Was war denn so der Breaking Point, wo Sie sagen, hätten wir das nicht gemacht, dann wären wir vielleicht noch im Bundestag und dann hätte es vielleicht mit der Koalition bis zum Ende gereicht?
Also es gab in der zweiten Hälfte der Koalition einmal mit der Diskussion über das Heizungsgesetz und zum anderen mit dem Urteil aus Karlsruhe zur Haushaltsgesetzgebung eigentlich zwei Ereignisse, die bei uns in der Anhängerschaft massiv für Verunsicherung und im ganzen Land auch für Unverständnis gesorgt haben. Ich glaube, beides, mit beidem hätte man anders umgehen müssen. Ich nehme mal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts raus. Das war eigentlich der zweite Vorfall nach dem Kriegsausbruch, wo man hätte sagen müssen, wir versammeln uns einmal zum kollektiven Schreddern des Koalitionsvertrages und machen eine neue Liste an Prioritäten, weil sich unser Land in dieser Situation nicht erlauben kann, mit einer Agenda von Vorkriegszeiten zu verhandeln. Ich habe ja selber mitverhandelt an dem Koalitionsvertrag, deswegen weiß ich auch ungefähr, was da drin steht. Und wenn man sich das Ding nimmt und man fängt an, die ersten Seiten zu lesen, dann kommen erstmal mehrere Seiten, wo beschrieben wird, was Gas für eine großartige Übergangstechnologie auf dem Weg der Energiewende ist.
Ja.
Das ist alles Makulatur. Ja? Das kann man sich alles an den Hut stecken nach dem russischen Angriffskrieg. Und die Koalition hat sozusagen sehr akribisch weiter Teile dieses Koalitionsvertrages abgearbeitet, wo auch gute Sachen dabei waren. Aber es waren eben auch Sachen dabei, Stichwort Heizungsgesetz, wo viele Menschen am Ende die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Und das fehlte mir. Und wenn ich das noch sagen darf, was mich wirklich am Ende massiv frustriert hat an dieser Ampel, ist dieses Rumschicken irgendwelcher geeinten PDF-Dateien aus dem Kanzleramt. Also dann wurde da wieder bis morgens um 5 irgendwie, die Koalition war, es hieß schon, jetzt ist vorbei, jetzt bricht die Koalition. Und dann haben sie sich doch nochmal zusammengerauft, ja, und auch eine Verhandlungsleistung dahingelegt, alle Beteiligten, wo man wirklich den Hut vorziehen muss. Und dann hieß es, hier sind jetzt die 47 Maßnahmen zur Stärkung der deutschen Volkswirtschaft. Das wurde dann in so einem PDF verschickt. Das hat man dann im Freundes- und Bekanntenkreis rumgeschickt und gesagt, hier, wir liefern jetzt. Und ein halbes Jahr später, Stichwort wirtschaftliche Entwicklung, musste man dann feststellen, von den 47 Maßnahmen sind irgendwie 2,5 jetzt mal so langsam entworfen. Und da habe ich mich irgendwann so ein bisschen verarscht gefühlt.
Aber welcher Punkt, ich glaube, das können mittlerweile viele nachvollziehen. Ricarda Lang hat ja auch gesagt, man hätte den Koalitionsvertrag neu aufmachen müssen und sowas. Hat Christian Lindner sogar vorgeschlagen, haben wir nicht gemacht.
Stimmt.
War sie sehr, sehr selbstkritisch. Selbstkritisch als FDPler, was hat die FDP da spezifisch verkackt, wo sie sagen würden, das hätte nicht sein dürfen?
Ich glaube, es gab verschiedene Phasen, in denen die FDP unterschätzt hat und den Kontakt dazu verloren hat, wie sehr das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung durch den Kriegsausbruch gestiegen ist. Ich meine damit, dass Menschen, wenn sie im Fernsehen sehen oder im Internet, dass auf Kiew Bomben geschmissen werden, Drohnenangriffe stattfinden, das Nachbarland unseres Nachbarlandes unmittelbar attackiert wird, 1 Million Ukrainer nach Deutschland fliehen, dass sie dann mehr Interesse daran haben, dass die Spitzen der Koalition geeint nach außen auftreten, als dass man den Eindruck hat, die Welt brennt und die kriegen sie auch noch in die Haare. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir an mehr Stellen auch mal gesagt hätten, diese Auseinandersetzung, die führen wir vielleicht eher intern. Das betrifft meine Partei, es betrifft auch die anderen, aber ich hätte mir da sozusagen...
Aber schon auch sehr die FDP.
Ja, natürlich. Also ich glaube, die FDP hat da mit dazu beigetragen, dass ein Gefühl der Unsicherheit entstanden ist in dieser Koalition und das hätte nicht passieren dürfen. Und das sage ich, obwohl ich genau weiß, dass Streit und öffentliche Auseinandersetzung in einer Demokratie natürlich dazugehört. Also ich habe auch keinen Bock darauf, dass sozusagen Regierungen nur sich gegenseitig loben und Recht geben und man gar nicht mehr sieht, dass da auch irgendwie unterschiedliche Haltungen dahinter stehen. Mhm. Da stecken ja auch Abgeordnete dahinter. Das ist eine parlamentarische Demokratie, die kann sozusagen, klar, also man muss auch Mehrheiten für seine Ideen finden.
Aber schauen wir mal nach vorne. Christian Lindner war eigentlich so sehr Popstar, wie es ein Politiker sein kann. Also er hat polarisiert, aber hat auch trotzdem immer Menschen erreicht. Hat die Partei zweimal zu wirklich großen Wahlerfolgen geführt, hat sie wieder nach 2013 wieder aufgebaut, wird zurück in den Bundestag geführt. Jetzt hat Christian Dürr seine Rolle und ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er wirkt auf mich eher wie Typ Bankberater oder Erdkundelehrer. Also er kommt auf jeden Fall an die Ausstrahlung und die rhetorischen Fähigkeiten von einem Christian Lindner nicht ran. Braucht es an der Parteispitze nicht Menschen, die ein gewisses Extra ausstrahlen, dieses gewisse Etwas?
Also Christian Dürr ist ein richtig guter Typ. Ich kenne den, seit ich glaube, 14 Jahre alt bin. Da war er nämlich Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Niedersachsen und ich war, wie gesagt, wirklich noch sehr, sehr jung und ich habe damals schon gedacht, okay, das ist ein Typ, der offensichtlich sein Handwerk versteht und habe ihn damals schon als eine faszinierende Führungspersönlichkeit wahrgenommen. Aber natürlich ist Christian Dürr nicht Christian Lindner und die FDP tut gut daran, sozusagen nicht jede Führungspersönlichkeit in Zukunft immer an Christian Lindner zu messen.
Wird schwer.
Ja, aber es ist für das Überleben der Partei wichtig, dass diese Partei nicht nur aus einer Person besteht. Mhm. Eine Person, ohne die ich zum Beispiel nie in den Bundestag gekommen wäre. Wenn Christian Lindner nicht einen so guten Wahlkampf gemacht hätte 2017 oder 2021, dann wäre ich jedenfalls 17, da hatte ich einen hinteren Listenplatz in Niedersachsen, da hat er am Ende nochmal richtig den Booster eingeschaltet im Wahlkampf. Da waren wir, glaube ich, bei 7-8% und dann kam dieser tolle Wahlkampf 17, da kam die FDP wieder rein und am Ende waren wir zweistellig, ja, und das zweimal hintereinander, das ist das erste Mal, dass das überhaupt gelungen ist, also Christian Lindner, absoluter Ausnahmepolitiker, ohne den ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen würde. Also das muss man, das ist so und trotzdem ist die FDP größer und mehr als eine einzelne Person und deswegen ist es ungerecht, Christian Dürr neben Christian Lindner zu stellen und zu sagen, Moment mal, der Christian Dürr ist ja gar nicht Christian Lindner.
Was kann Christian Dürr denn besser als Christian Lindner?
Was kann Christian Dürr besser als Christian Lindner? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass, also ich habe mit Christian Dürr zusammengearbeitet, als er Fraktionsvorsitzender war. Und ich habe sehr oft erlebt, dass Christian Dürr in entscheidenden Momenten sich in bestimmte einzelne Themen reinkniet. Und das dann durchsetzt gegen Koalitionspartner, gegen die Opposition. So eng habe ich mit Christian Lindner nicht zusammengearbeitet. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, ob Christian Lindner das nicht kann. Ich kann nur sagen, Christian Dürr ist ein guter Verhandler. Christian Dürr ist ein guter Typ, der sehr nah bei den Menschen ist. Also ich nehme ihn auch nicht als irgendwie abgehoben oder eitel wahr. Und das finde ich irgendwie sympathisch. Und ich finde, er hat seine Chance verdient. Das ist, tut insgesamt der Politik nicht gut, wenn man Leute wählt und dann 3-4 Monate später sagt, wow, es hat ja noch gar nicht, es hat ja noch gar keinen kein Messias-Status. Es gibt ja noch gar keinen Messias-Status. Den gibt es vielleicht auch gar nicht. Ja, aber,
kommt vielleicht auch nicht.
Genau, vielleicht kommt er aber. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber dass er ein guter Typ ist, kann ich sagen.
Was macht denn dieser politische Promi-Aderlass mit der deutschen Politik. Also vor Monaten, paar Monaten war da noch Lindner und Habeck und Baerbock, alle kannten die, alle super famous. Und jetzt haben wir da irgendwie einen Dürr, eine Brandner, einen Mirsch. Also wenn man auf die Straße geht, nach den Namen fragt, kennen wahrscheinlich ein verschwindend geringer Teil die. Ist das ein Problem, wenn man Leute erreichen möchte?
Das ist total spannend. Ich habe mich das mit Blick auf das Kabinett auch schon gefragt, wo man ja fast den Eindruck hat, dass es eine Art Strategie ist, auch von Friedrich Merz. Etwas unbekanntere Persönlichkeiten, Johann Wadephul zum Beispiel, absolut anerkannter Fachpolitiker, der dann Außenminister geworden ist, aber der war jetzt nicht so bekannt. Ja.
Hat er jetzt gerade auch nicht so das beste Ergebnis bislang.
Das finde ich jetzt sozusagen, kann man vieles kritisch sehen, das tue ich auch. Ja. Ich will nur sagen, dass es sozusagen interessant ist, dass Nina Warken, Gesundheitsministerin, Johann Wadephul, Außenminister, der neue Digitalisierungsminister, sogar ganz von außen, den kannte man gar nicht.
Carsten Wildberger.
Genau, also das ist vielleicht, ist das sogar eine Masche sozusagen der neuen Bundesregierung, wenn sie sagen, es gibt es in anderen Parteien auch, muss man da vielleicht insgesamt mal drüber nachdenken. Also ich kann sagen, ich finde das eigentlich schlimm, dass wir uns offensichtlich in eine Richtung entwickeln, wo man unter 2 Millionen Followern gar nicht mehr Minister oder Spitzenkandidat für eine Partei werden kann, weil man zu unbekannt ist. Das wäre doch schrecklich für eine Demokratie, wenn man sozusagen den personellen Nachwuchs austrocknen würde, weil man sagt, es müssen immer die gleichen bekannten Gesichter sein, sonst funktioniert es nicht. Das fände ich schrecklich. Und ich kann übrigens sagen, das ist auch für meine Partei ein Riesenproblem. Als wir Europawahlkampf gemacht haben, 2024, das war ja das letzte Mal, dass die FDP auf Bundesebene über 5% bekommen hat, da hatten wir das große Glück, dass wir mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Person hatten, die in Deutschland so bekannt ist, dass wenn man die irgendwo hinstellt und sagt, morgen kommt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dass dann 500 Leute kommen. Aber wenn sozusagen diese Bekanntheit zu einem Kriterium wird, die eigentlich nur noch von einer Handvoll Menschen erfüllt werden kann, dann hat doch keiner mehr Bock, Politik zu machen. Also dann entfernt sich auch die Politik immer weiter sozusagen von, sogar schon von der Basis in den Parteien. Mhm. Dann habe ich nämlich die 3, 4 Superstars und so ein paar Leute, die da noch mitlaufen, mhm, und der Rest kann nie so bekannt werden. Und deswegen, mein Gott, ja, also Franziska Brandner, Matthias Mirsch,
auch schon ewig dabei, ne? Ja, muss man auch sagen.
Genau,
ne?
Oder jetzt eben auch Johann Wadephul oder Carsten Wildberger, die sind vielleicht nicht so bekannt, aber das tut unserem Land nicht gut, wenn man denen nicht genauso eine Chance gibt, wie man sie auch Friedrich Merz gibt, der immer auch eine sehr bekannte Person war.
Dann bauen wir mal eine Brücke zum Inhaltlichen nochmal. Das bisherige Angebot der FDP ist ja deutlich von den Wählerinnen und Wählern abgelehnt worden. Bislang sehe ich bei der FDP aber keine größeren Kurskorrekturen. Hat die FDP zu sehr Angst, sich inhaltlich so richtig neu zu erfinden?
Nein, es ist nur keine Neuerfindung, die man übers Knie brechen kann, sondern bei der man sich sehr gut umhören muss, bei der man auch mit den eigenen Mitgliedern sprechen muss, bei der man in die Gesellschaft so ein bisschen reinhört und bei der man auch behutsam schauen muss, dass man nicht die Punkte, für die man identifiziert wird und mit denen man auch eine gewisse Verbindung hat, dass man die schleifen lässt. Ich habe eingangs das Thema Wirtschaft, mhm, erwähnt. Es gibt Menschen, die haben 2017 und 2021 die FDP gewählt und die haben 2025 gewählt, haben 2025 dann die Union gewählt, mhm, CDU oder die CSU gewählt, weil sie gesagt haben, ich bin mit der wirtschaftspolitischen Performance dieser Bundesregierung nicht einverstanden und ich hoffe, dass Friedrich Merz jetzt endlich die wirtschaftspolitischen Reformen anpackt,
die FDP unser Land versprochen hat vorher.
Die sozusagen, genau, wobei die Aktienrente hätten wir gerne gemacht, ja, und sozusagen mehr Kapitaldeckung in der Altersvorsorge. Gleichzeitig haben wir bestimmte Dinge auch gemacht, wie ein Einwanderungsgesetz mit Punktesystem. Mhm. Also Sie merken, ich bin da nicht so sozusagen, ich ziehe mir den Schuh nicht an, dass wir wirtschaftspolitisch gar nichts gemacht, mhm, haben, sondern da ist schon viel passiert, das ist nur völlig konsumiert worden und quasi aufgefressen, ja, worden von einer Kriegssituation und mangelndem Wirtschaftswachstum. Also hätte mehr passieren müssen. Und
Aktienrente haben wir immer noch nicht.
Die haben wir immer noch nicht, genau. Und komischerweise kriegen wir sie jetzt mit Friedrich Merz auch nicht.
Ganz
und genau komisch. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass es bei der Union ganz viele Menschen gibt, die mit der Faust in der Tasche die Union gewählt haben. Und die sagen, eigentlich wünsche ich mir eine moderne Reformkraft, die den Staat so richtig reformiert. Und die merken jetzt, dass die SPD sich bei diesen Themen überall durchgesetzt hat. Und ich glaube, das sind Menschen, die sind für die FDP erreichbar. Und dann wäre es fatal, wenn wir jetzt sagen würden, machen jetzt eine Kurskorrektur, die wollen wir nicht mehr erreichen. Mhm. Doch, die wollen wir erreichen. Ich will, dass die FDP jedem Wähler, der 17 und 21 die FDP gewählt hat und dann 25 zur Union gewechselt ist, ein Angebot macht, zurückzukommen.
Bei welchem Thema würde die FDP denn jetzt einiges anders machen? Gibt es denn ein Thema, wo sie sagen, okay, da haben wir gemerkt, da waren wir vielleicht nicht so gut aufgestellt, da haben wir jetzt einen anderen Plan?
Also,
irgendwas, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist die neue FDP. Da ist ja in den letzten Monaten sicherlich was bei rumgekommen.
Ja, also da ist nur eine Menge schon mal rumgekommen. Es wird aber auch noch mehr passieren und dann ein Grundsatzprogramm geben, was wir nächstes Jahr auf dem Parteitag verabschieden. Mir ist aber auch klar, dass jetzt wir so lange nicht Zeit haben. Mhm. Und deswegen glaube ich, müssen wir gerade in Zeiten, in denen die Wirtschaft nicht wächst, viel intensiver über sozialen Aufstieg sprechen. Also wie gesagt, 3 Millionen Arbeitslose.
Haben sie aber früher auch schon. Aber wo ist was anders in der FDP? Ich will jetzt ein Thema haben, wo sie sagen, okay, da sind wir mit unserem Kurs nicht gut gewesen, da stellen wir uns anders auf.
Also meine Haltung ist ja, das ist auch das, was ich auf dem Parteitag gesagt habe, man muss ausstrahlen, dass man gerne Verantwortung übernimmt und darf nicht ausstrahlen, dass man Angst vor der Realität hat. Man muss das positive Menschenbild, was man hat, auch rhetorisch verkörpern. Also wenn man den ganzen Tag erzählt, die Welt geht morgen unter, mhm, dann passt das nicht zu einem liberalen Programm. Und wir müssen erkennen, was die Stunde geschlagen hat auf der Welt. Und die Stunde hat gerade geschlagen, dass wir eine autoritäre Entwicklung haben von den USA bis nach Russland. Der wir uns auch mit einer Stärkung unserer liberalen Demokratie irgendwie erwehren müssen. Das wär mein Wunsch, ja, dass wir das ausstrahlen und dass wir da in dieser Richtung stärker werden und stärker kommunizieren. Und ich sehe auch, dass die FDP sich in diese Richtung entwickelt und bin deswegen optimistisch.
Also beispielsweise bei einer Wehrpflicht wäre vielleicht eine andere Position.
Wehrpflicht da ist eine sehr interessante Diskussion. Ich komme ja aus einer Organisation, die jungen Liberalen, die mal dafür gesorgt haben, dass die FDP gegen die Wehrpflicht, mhm, ist. Das war 1999, da war ich 10. Ich war also nicht dabei, aber man hat mir das erzählt. Ja, das war eine große Schlacht. Die FDP war vorher für die Wehrpflicht und danach war sie dann dagegen. Und deswegen sind wir skeptisch, was so bestimmte Teile dieses neuen Modells angeht. Aber ja, ich wünsche mir auch in der FDP eine Diskussion darüber, ob man nicht so eine Position auch nochmal ändern kann. Denn die Wehrpflicht ist ausgesetzt worden, abgeschafft worden mit der Begründung.
Ausgesetzt,
nicht genau, abgeschafft. Genau. Also es hat sich sozusagen, ich habe noch Zivildienst gemacht, mein kleiner Bruder schon nicht mehr. Das fühlte sich wie eine Abschaffung an, aber eigentlich war sie nur ausgesetzt. Mit der Begründung, wir sind von Freunden umgeben und wir haben nicht mehr die Sicherheitslage, die wir vorher hatten. Und diese Begründung ist nicht mehr da. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass wir in der FDP zum Beispiel über dieses Thema diskutieren. Und ich finde den Vorschlag einer Musterungspflicht gut. Und fände es auch gut, wenn man sowas sozusagen nach außen deutlich machen würde, dass man hier vielleicht eine andere Position einnimmt.
Ist ein großes Thema bei der jungen Zielgruppe gerade, die Wehrpflicht. Und das passt super als Überleitung zum nächsten Thema, das Sie uns mitgebracht haben, würde ich sagen. Denn das ist ein Feld, wo aktuell anscheinend keine Partei den Fokus drauf setzt.
Junge Menschen werden immer unglücklicher. Während früher der Tiefpunkt in der sogenannten Midlife-Crisis zwischen 40 und 50 lag, ist heute die junge Altersgruppe die unglücklichste von allen. Eine internationale Studie zeigt, in 44 Ländern klagen junge Leute über enorme Belastungen. Besonders die mentale Gesundheit leidet, befeuert durch weltweite Krisen, finanzielle Unsicherheit und den ständigen Druck von Social Media. Was muss die Politik tun, um junge Menschen wieder glücklicher zu machen?
Das Thema, das Sie mitgebracht haben, wird viele unserer Userinnen und User sehr freuen. Eine echte Zukunftsperspektive für junge Menschen schaffen, sei es in Wirtschaft, Bildung oder bei der mentalen Gesundheit. Und wir haben es gerade gehört, die Datenlage ist wirklich mehr als besorgniserregend. Gleichzeitig ist es ja traurig, wie häufig gepredigt wird, dass die Politik nicht auf junge Menschen hört. Und es passiert trotzdem scheinbar nur wenig bis nichts. Wie haben Sie das Thema in Ihrer Zeit im Parlament wahrgenommen?
Also, Sie haben gerade richtigerweise angesprochen, dass man das Gefühl hat, dass viele politische Parteien junge Menschen ignorieren. Und ich habe das auch so wahrgenommen und habe oft auch die zynische Begründung dafür wahrgenommen, dass es schlichtweg sehr wenige junge Menschen gibt in Deutschland. Wenn man also sich mit Rentnerinnen und Rentnern oder Menschen, die kurz vor der Rente stehen, politisch auseinandersetzt, dann ist das für viele Parteien einträglicher, weil es mehr Menschen betrifft. Wenn man sich aber klar macht, dass die junge Generation ja die Zukunft ist, dann ist es schade, dass das so hinten runterfällt. Aber es liegt eben oft daran, dass es nur wenige Wählerinnen und Wähler sind. Ich bin auf das Thema gekommen, als ich vor einigen Tagen diese Umfrage wahrgenommen habe. Es war, glaube ich, ein Wirtschaftsforschungsinstitut, ich weiß es nicht mehr, nach der es immer schwieriger wird für junge Studienabsolventen oder auch Auszubildende, die ihre Ausbildung beenden, also einfach Absolventen, einen Einstiegsjob zu finden. Und das hat mich interessiert und dann bin ich dann auch so ein bisschen tiefer eingestiegen und habe dann realisiert, dass das ja eigentlich das Gegenteil von dem ist, was jungen Menschen seit ungefähr 10 Jahren erzählt wird. Also es wird ja jungen Menschen Land auf, Land ab erzählt, also mach einfach irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium, mach so ein paar Praktika, aber im Grunde könnt ihr euch alle den Job aussuchen.
Fachkräftemangel
rauf und runter. Die Unternehmen haben nur unbesetzte Stellen. Also
alle gehen in Rente jetzt.
Genau, also du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Sobald du irgendwie deine Ausbildung beendet hast oder dein Studium, dann geht das zack sofort los. Und jetzt haben wir plötzlich ja eine Situation, in der dieses Versprechen gar keine akkurate Beschreibung der Lebensrealität junger Menschen mehr ist. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem, weil es auf die ganzen Probleme, die junge Menschen heute ohnehin schon haben, obendrauf kommt. Wir haben eine Generation, die noch immer mit den Spätfolgen von Corona sozusagen zu kämpfen hat. Wir haben eine junge Generation, der man Pflichten und Lasten aufbürden will, vielleicht auch zu Recht, aber trotzdem geschieht es ja, die es vorher nicht gegeben hat, Stichwort Wehrpflicht. Wir haben eine junge Generation, die mit mentaler Gesundheit Probleme hat, was auch verschiedene Untersuchungen zeigen. Und wir haben eine junge Generation, die spürt jeden Tag, dass das Leistungsversprechen des Staates ihr gegenüber nicht eingehalten wird. Also die Leute wissen, sie kriegen keine Rente mehr. Die Leute haben irgendwie Probleme, eine Wohnung zu finden. Das ist jetzt erstmal nicht primär sozusagen ein direktes Leistungsversprechen des Staates, aber trotzdem muss der Staat irgendwie dafür sorgen, dass die Leute sich dann in der Privatwirtschaft Wohnungen irgendwie organisieren können. Also das haut vielleicht auch nicht hin. Die Leute haben das Gefühl, so ein richtig digitale Beantragung von Leistungen hier bei uns gibt es auch nicht.
Das ist nett gesagt.
Genau, wir haben seit dem Ende der Corona-Zeit einen Anstieg von Kriminalität im öffentlichen Raum. Das heißt, Sicherheit im täglichen Erleben ist auch schlechter geworden. Also da kommt einfach sozusagen ganz viel zusammen. Und diese Packung, die tragen junge Menschen mit sich rum. Und jetzt haben wir neuerdings auch noch die Aussage, und einen Job gibt es auch nicht mehr. Und ich finde, das kann die Politik nicht kalt lassen. Darüber müssen wir uns unterhalten.
Wie geht das zusammen mit den hohen Arbeitslosenzahlen bei Akademikerinnen und Akademikern? Laut Bundesagentur für Arbeit waren noch nie so viele arbeitslos wie jetzt gerade. Und dem ominösen Fachkräftemangel. Studieren die alle das Falsche?
Ja, man ist immer versucht zu sagen, dann studiert halt das Richtige und macht die richtige Ausbildung. Also so einfach ist es nicht, weil es ja schon nach allen statistischen Erhebungen signifikant unwahrscheinlicher ist, arbeitslos zu werden, je sozusagen höher die Ausbildung ist. Also wenn sich jemand, der eine Ausbildung gemacht hat und danach ein paar Jahre in einem Betrieb arbeitet, entscheidet, dann noch ein Studium draufzusetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person immer einen Job haben wird, höher, als wenn sie es nicht macht. Das ist immer noch so. Also sozusagen Weiterbildung, Ausbildung, das lohnt sich und das ist auch, finde ich, gut, das nicht in Frage zu stellen, weil die Leute sollen bloß nicht aufhören, sich weiterzubilden. Trotzdem bilden wir in bestimmten Bereichen in Deutschland aus am Bedarf vorbei. Und mit den Hochschulen, mit den Unternehmen gemeinsam zu schauen, in welchen Bereichen muss eigentlich Ausbildung, müssen Studienplätze geschaffen werden, ist, finde ich, Teil der Lösung. Aber es ist nicht die ganze Lösung. Ja? Also es gehört auch, glaube ich, dazu, dass wir im Bereich der Fachkräfte eine immer tiefer greifende Spezialisierung haben. Also gerade in der mittelständischen Wirtschaft, viel Maschinenbau, viel Elektroindustrie, da wird sozusagen eine bestimmte Form von Spezialisierung verlangt. Und die kann einfach sozusagen mit der abstrakten Beschreibung Akademiker jetzt erstmal nicht erfüllt werden, sondern sozusagen da gehört noch mehr dazu. So, und gleichzeitig vielleicht noch als dritte Entwicklung erleben wir, dass jeden Tag in Deutschland gut bezahlte Industriearbeitsplätze verloren gehen. Also Arbeitsplätze, die eigentlich nicht von Arbeitsplätze von Akademikern sind, aber Arbeitsplätze von Leuten, die so viel verdienen, dass sie sich damit ein Haus leisten können. Und da gehen jeden Tag in Deutschland Arbeitsplätze verloren. Und das ist ein Riesenproblem, weil es sozusagen in der Mitte der Gesellschaft die Aufstiegswege versperrt, die man eigentlich braucht, um da sozusagen drüber marschieren zu können, von einem Job in den anderen.
Und man kann ja als junger Mensch anscheinend nicht mal mehr darauf bauen, dass man sagt, wenn ich was Vernünftiges studiere, wo der Bedarf ja angeblich da ist, siehe Fachkräftemangel, dass man am Ende dann wieder einen Job kriegt.
Genau, weil wir in das dritte Jahr einer Rezession einsteigen und das langsam, aber sicher in alle Lebensbereiche einsickert. Also kein Unternehmen, das sozusagen momentan mit schwierigen Zahlen zu kämpfen hat, und das sind einfach sehr, sehr viele, stellt momentan groß neue Leute ein. Und wenn das eine gewisse Zeit lang passiert, dann merken auch Berufseinsteiger das einfach sehr, sehr schnell. Und selbst wenn sozusagen neue Azubi-Jahrgänge eingestellt werden, bei großen, großen deutschen Unternehmen, dann sind es vielleicht in diesem Jahr 400 und nicht 600. Und das bedeutet, dass 200 Menschen, die vorher einen Ausbildungsplatz in einem solchen großen Unternehmen bekommen, hätten jetzt in diesem Jahr diesen Ausbildungsplatz nicht bekommen. Und das merken die Leute einfach. Und machen wir ja auch wahrscheinlich viel über Bildung, Ausbildung sprechen. Wir können über KI sprechen. Wir können über Migration sprechen. Also da gibt es ganz viele Themen, die damit zusammenhängen. Aber es steht und fällt alles damit, dass bei der Zahl des wirtschaftlichen Wachstums in Deutschland eine Null steht. Und da darf sozusagen keine Null stehen. Also in der Marktwirtschaft darf da keine Null stehen, sondern da muss halt irgendwie wenigstens eine 0,8 stehen, damit junge Menschen auch einen Arbeitsplatz finden. Weil sonst verrammelt sich sozusagen das Wirtschaftsleben einfach gegen Nachwuchs. Und die Leute, die schon was haben, denen geht's gut und die behalten ihre Verträge. Und die Leute, die schlecht ausgebildet sind, die werden als Erste auf die Straße gesetzt. Aber Leute, die eine gute Ausbildung haben, kommen eben auch nicht rein.
Das ist aber jetzt nicht überall in Europa so. Warum ist es gerade in Deutschland so schlecht?
Deutschland hat verschiedene Probleme, die zusammenkommen wirtschaftspolitisch. Erstens, wir haben sehr, sehr hohe Energiekosten. Das heißt, ein gewisser Teil des Geldes, was man als Unternehmen ausgeben könnte, um neue Leute zu bezahlen, muss man schon mal ausgeben, um Energie zu bezahlen. Dann haben wir relativ teure soziale Sicherungssysteme. Da entscheidet sich die Bundesregierung jetzt mit der Mütterrente noch eine Schippe draufzulegen.
CSU-Wahlgeschenk.
Genau, also das, einfach das Gegenteil von sozusagen CDU-Wirtschaftsflügel machen die einfach. Es gibt ja so ein in der CDU.
Das tut doch einigen echt weh bei der CDU.
Genau, die werden das aber trotzdem machen. Ja. Und das finde ich krass. So, also es gibt ja so Gitta Connemann und so, also so CDU-Wirtschafts-Leute, die eigentlich, wenn das andere machen würden, so auf die Palme gehen können. Von denen habe ich nichts mehr gehört.
Kostet 5 Milliarden
Angelegenheit. Genau, und sozusagen meine Mutter kriegt das auch. Und ich
hat dann 20 Euro mehr.
Genau, und es ist so die Frage, ja, ob das sozusagen, ja, ob das so unbedingt sein muss, aus Mitteln der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus Mitteln, die sozusagen dann eigentlich für andere Dinge eingesetzt werden könnten und wo auch ja sogar Andrea Nahles und andere sozusagen prominente Sozialdemokraten sagen, also eigentlich könnte man das so nicht machen. Also wir haben relativ teure Sozialisierungssysteme, die werden immer teurer werden. Mhm. Also mit unserer Alterung der Gesellschaft wird das Gesundheitssystem, wird das Rentensystem, das wird immer teurer werden.
Pflegeversicherung.
Alles zusammen. Und dann da muss man sozusagen irgendwie ran, damit das nicht vor die Wand fährt. Und wir haben es eben schon mal kurz angetestet. Es gibt sehr erfolgreiche, sehr sozialdemokratisch geprägte Länder in Europa, wie irgendwie Schweden oder Norwegen, die zumindest einen ganz kleinen Teil davon auch über den Kapitalmarkt absichern. Das ist in Deutschland irgendwie Gotteslästerung. Das darf man irgendwie nicht. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, weil sonst haben wir große Probleme. Dann haben wir eine relativ, also wir haben in Deutschland, wird jetzt manche überraschen, dass ich das sage, aber ich glaube, dass das so ist. Wir haben eine relativ leistungsfähige öffentliche Verwaltung, die aber nicht sozusagen das Maß an Digitalisierung erreicht, wie in anderen europäischen Staaten. Dass sie relativ leistungsfähig ist, sieht man daran, dass wir im europäischen und im internationalen Vergleich relativ wenig Korruption haben in Deutschland. Mhm. Riesenstandortvorteil. Ich bin auch dafür, dass man mal was Positives sagt. Also das ist gut. Ja? Also es lohnt sich, in Deutschland zu investieren, weil wir relativ wenig Korruption haben. Das ist gut. Aber es ist halt alles sehr, sehr gründlich und dauert relativ lange. Die Entscheidung ist dafür aber gut getroffen. Und wir müssen schneller und digitaler werden. Ja, das ist sozusagen bei der Verwaltung das Problem. Und das sind so Punkte, die einfach in Deutschland dazu führen, dass wir momentan massive Wachstumsbremsen haben, die wir, glaube ich, sozusagen Schritt für Schritt lösen müssen. Und das kann dann am Ende auch dazu führen, dass mehr junge Menschen in den Arbeitsmarkt kommen.
Reden wir kurz über KI. In den USA haben Fachleute der Stanford University schon errechnet, dass Jobeinsteiger in Bereichen, wo jetzt schon vermehrt KI eingesetzt werden kann, immer schlechtere Perspektiven haben. Was muss die Politik daraus für Schlüsse ziehen? Muss die Regierung dann nicht vielleicht viel aktiver an Schülerinnen und Schüler rangehen und für Ausbildung und Studien in Feldern werben, die KI nicht ersetzen kann? Also, oder vielleicht sogar dann bei steigenden Arbeitslosenzahlen sagen, hier sind Anreize zur Umschulung, da und da hast du einen sicheren Job, hier Wärmepumpen einbauen oder Menschen pflegen.
Genau.
Genau. Dass man halt sagt, okay, hier sind die Anreize, wir setzen auch nochmal monetäre Anreize da irgendwie, wir geben euch da mehr Geld oder eine Prämie oder sonst was, wenn ihr diesen Weg geht zur Umschulung und ihr habt da in dem Bereich einen sicheren Job, weil KI dreht die Rentnerin halt im Bett nicht um. So.
Also ich glaube, dass die Politik stärker dafür werben muss, dass Menschen eine Ausbildung in der Pflege machen und diesen Beruf ergreifen. Ich glaube auch, dass die Politik in anderen Bereichen, wo einfach Not am Mann ist und Leute gebraucht werden, die das machen, dafür werben muss. Nur die Begründung sollte nicht sein, mach das mal, weil das nimmt KI dir nicht weg, sondern die Begründung sollte sein, mach das mal, das ist ein guter Job.
Gehen wir mal aufs Thema mentale Gesundheit. Wir haben es gerade im Einspieler gehört, das ist ein riesiges Problem. In, ich glaube, 44 Ländern ist diese Studie erhoben worden. Es ist nach wie vor ein riesiges Problem, einen Therapieplatz zu finden. Die psychische Belastung nimmt immer weiter zu. Ich meine, kein Wunder, wie viele Krisen wir auch gleichzeitig haben. Was muss da Ihrer Meinung nach passieren, damit es eine Entlastung gibt? Weil die scheint ja wirklich dringend notwendig zu sein.
Also erstmal muss das Thema entstigmatisiert werden. Deswegen ist es gut, dass wir darüber sprechen und deutlich machen.
Ich glaube, das ist es in dieser Generation schon.
In der Generation, auf jeden Fall.
Aber finden ja alle ihre Therapieplätze nicht.
Genau, aber es ist nicht entstigmatisiert bei den Leuten, die über die Rahmenbedingungen dieser Tätigkeiten entscheiden. Und da gibt es gerade eine aktuelle Entwicklung, die mich total bekümmert. Und zwar ist das die Veränderung der Therapeutenausbildung. Mhm. Es gibt ja irgendwie die alte Therapeutenausbildung und eine neue Form der Therapeutenausbildung. Und wer heute irgendwie Psychologie studiert und danach die Therapeutenausbildung machen will, der muss in diese neue Therapeutenausbildung. Und es ist unter denjenigen, die das machen, eigentlich klar, also alle sagen das, mit Leuten redet im Freundeskreis, die sich irgendwie vorstellen können, diesen Job zu ergreifen, die alte ist besser. Und zwar, weil man in der neuen Ausbildung keine Praxiszeiten aktuell bekommt und sozusagen die Politik die neue Therapeutenausbildung eingeführt hat, ohne dafür zu sorgen, dass es genug Plätze gibt, wo neue Therapeuten ihre praktische Tätigkeit sozusagen üben können. Mhm. Und das ist eine fast schon Krise der Versorgung mit Therapieplätzen, weil wir in einer Lage, wo der Bedarf steigt an Therapieplätzen, durch den Wechsel der Ausbildung und mangelnde Praxisplätze gerade dafür sorgen, dass es möglicherweise sogar weniger Versorgung gibt. Mhm. Und das muss man sich dringend nochmal angucken, dass nicht diese Veränderung der Ausbildung am Ende zu weniger Therapieplätzen
führt. Plus die Kassensitze müssen halt erhöht werden. Ne? Es gibt ja halt
das ist so, genau, die Kassensitze müssen erhöht werden. Nur ändert das ja erstmal nichts daran. Also es müssen auch Leute diese Kassensitze besetzen können. Und deswegen ist es erstmal richtig, mehr Leute auszubilden. Aber wenn die wenn die sozusagen an dem Bedarf vorbei ausgebildet werden und sagen, ich kann mir finanziell oder zeitlich oder einfach, weil es keine Kapazitäten gibt, die Praxiszeiten nicht erlauben und nicht leisten, dann ist das ein Riesenproblem. Also ich kenne Leute, die jetzt irgendwie über irgendwelche Übergangsregelungen noch die alte Ausbildung machen können. Wenn man das kann, machen das alle und die neue will irgendwie keiner machen. Und das macht mir große Sorgen, weil es müssen jedes Jahr sozusagen eine bestimmte Zahl an Therapeuten ausgebildet werden, sonst geht das nicht.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, das Thema muss entstigmatisiert werden bei den Leuten, die entscheiden, glauben Sie, dass die Leute, die darüber entscheiden, noch immer nicht den Knall gehört haben, wie wichtig es ist?
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich bin total begeistert und finde es total schön, wie viele 17, 18, 19 bis 25-Jährige im Freundeskreis, im Jobinterview, im Gespräch mit ihren Eltern, Arbeitgeber, was auch immer, sagen, ich bin in Therapie, ich habe mir Hilfe geholt, geh doch mal dahin, geh doch mal hierhin und so weiter. Jetzt geht's mir besser. Das finde ich großartig. Mhm. So. Und ich glaube, dass diese Form der Entstigmatisierung, die wir da erlebt haben in dieser Generation, dass die bei den Mit-50ern, die im Bundestag über die neue Therapeutenausbildung entscheiden, ohne bösen Willen, aber noch nicht in der Form angekommen ist. Mhm. Oder bei Personalern in Unternehmen. Oder bei Leuten, die über Versicherungsthemen entscheiden zum Beispiel. Ja.
Ich habe im Wahlkampf mit Olaf Scholz über das Thema gesprochen. Und er hat gesagt, also seine Antwort darauf, ob er schon mal eine Therapie gemacht hat, war nö. Und die Antwort auf die Frage, ob er schon mal drüber nachgedacht hat, war nö. Das heißt, er hatte nicht sonderlich viele Worte dafür.
Ja.
Und er hat aber auch gesagt, irgendwie, ja, voll gut, dass das jetzt irgendwie auch im Wahlprogramm alles drinsteht und sowas. Aber es war sehr, sehr deutlich, dass er gesagt hat, ja, gut, dass die anderen das gemacht haben. Ich als Bundeskanzler habe da gar keinen Bezug zu. So kam es zumindest rüber.
Aber das ist gar nicht böse.
Schwierig.
Genau, ich glaube, es ist gar nicht böse gemeint. Ja, ich finde
es trotzdem schwierig.
Genau, es gibt eine kulturelle Fremdheit zu diesem Thema. Also da ist sozusagen wirklich so, wow.
Und er wollte nicht, also da habe ich ganz klar gemerkt, er wollte nicht in die Ecke geschoben werden, dass er vielleicht schon mal irgendwie was mit irgendwas gehabt haben hätte können. So.
Ja, klar.
Also man merkt diesen Abwehrreflex so ein bisschen. Und
total.
Auch vielleicht ist es, also Böses will ich auch gar nicht unterstellen, aber ich habe schon gemerkt, dass da so ein Fremdeln war. Was ein Riesenbereich ist beim Thema psychischer Gesundheit, ist aber auch das Thema Einsamkeit.
Ja.
Und früher waren die ganz Alten die einsamste Altersgruppe und jetzt sind es die Jungen. Und auch nach Corona hat sich das nicht normalisiert. Und da haben wir im Podcast auch schon mehrfach drüber gesprochen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der das als sein Thema identifiziert hat, aber auch mit dem YouTuber, dem dunklen Parabelritter. Schöne Grüße an der Stelle. Und Einsamkeit ist nicht nur verdammt ungesund, sondern sie verstärkt auch die Tendenz zu Radikalisierung und zu antidemokratischen Einstellungen. Wie groß schätzen Sie das Problem ein?
Das ist riesengroß. Es führt dazu, dass junge Menschen weniger Zeit miteinander verbringen und wenn sie dann Zeit mit anderen jungen Menschen verbringen, das irgendwie online tun und in Bubbles unterwegs sind, bei denen man am Ende nur noch sozusagen mit Leuten interagiert, die genauso ticken wie man selbst. Und das ist nie so ganz gut. Ja. Und ich glaube, dass es für Politik schwierig ist und für den Staat sozusagen dafür zu sorgen, dass Menschen ausreichend soziale Kontakte haben. Weil dafür ist man als Bürger und als Mensch erstmal selber verantwortlich. Aber wie Sie sagen, das Ganze hat politische Implikationen. Denn wenn Menschen so einsam sind, dass sie psychische Probleme entwickeln, dann sind das am Ende auch Kosten fürs Gesundheitssystem. Dann sind das Menschen, die nicht arbeiten können. Dann sind das vielleicht Menschen, die Folgeerkrankungen entwickeln. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran haben, dass zumindest über dieses Thema gesprochen wird und wir auch mal so ein bisschen dahinter gucken, wie konnte es eigentlich so weit kommen. Es ist ja so, dass momentan, wenn wir ein bisschen ausholen, es ist so, dass momentan immer noch relativ viele Clubs schließen. Mhm. Ob das in Berlin ist, ob das bei mir in Niedersachsen ist. Also es gibt immer noch so, es gibt so Institutionen, die dann plötzlich irgendwie zumachen. Und wenn man sich mit den Besitzern unterhält und mit den Betreibern dieser Läden, dann sagen die, ja, eigentlich ist es schon wieder ganz gut so, weil Corona ist irgendwie vorbei und die Leute kommen wieder. Aber uns fehlt halt eine Generation. Mhm. Also uns fehlen irgendwie 3-4 Jahrgänge, und das sind diejenigen, die keine Abi-Party gehabt haben. Das sind diejenigen, die während der Oberstufe keine soziale Interaktion nennenswert außerhalb von irgendwie mal spazieren gehen gehabt haben. Und wenn sich diese Form der Vereinsamung, die es während der Corona-Krise gerade für jüngere Menschen gegeben hat, wenn sich die durch das ganze Leben trägt, dann tragen diese Menschen womöglich diese Einsamkeit ihr Leben lang mit sich herum. Und ich glaube, das kann auch politische Folgen haben und das muss aufgearbeitet werden, darüber muss gesprochen werden. Dafür braucht es wissenschaftliche Strategien, dafür braucht es Bildungsstrategien, dafür braucht es Ansätze in der Lehrerausbildung, damit man erkennt, wenn Kinder und Jugendliche von sowas betroffen sind. Dafür braucht es auch eine Strategie an den Hochschulen, ja. Und ich sage das alles im vollen Bewusstsein, dass da viel Eigenverantwortung auch dabei ist. Aber wir bürden gerade jungen Menschen einfach eine Menge auf.
Wie sieht's aus mit dritten Räumen, wie man das nennt? Also beispielsweise Jugendclubs oder sowas, die werden ja teilweise reihenweise zugemacht, weil halt einfach die Förderung fehlt.
Naja, die werden vor allen Dingen, also die werden auch deswegen zugemacht, weil da halt keiner mehr hingeht.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Bereiche. Ich habe mich hier vor ein paar Tagen noch mit jemandem unterhalten, hier, wo die sagte, irgendwie im sozialen Bereich tätig hier in Berlin. Und es gehen, wenn die Clubs zugemacht sind und die Kids gehen, werden die wieder auf die Straße. So, also da mangelt
also
es nicht
Räume
an Bedarf.
Sind, also wenn, an Bedarf mangelt es nicht, aber es hat in der Vergangenheit sozusagen mitunter daran gemangelt, dass das Angebot zu den Jugendlichen passt, die möglicherweise die Zielgruppe sind und die dann da auch hingehen. Also es muss irgendwie, also wenn ich mir das irgendwie so in meiner Kindheit und Jugend vorstelle, da gab es auch irgendwie so Jugendräume und so. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie für alle sozusagen erreichbar war.
Ja, aber war geil, konnte man kickern, war ich auch immer früher.
Ja, kickern ist okay.
So genau. Irgendwie das, ja. Man, alleine wegen dem Kicker ist man da hingegangen. So, und dann, weil die anderen Leute da halt auch waren. So.
Ja.
Und dann war da irgendwie ein Angebot da, wo man nachher was hingehen konnte. Und sowas, ich meine, wenn man teilweise irgendwie, da haben wir auch schon hier häufiger drüber geredet, wenn man in den Osten schaut, teilweise werden die so froh, wenn da ein Anlaufpunkt, weil da ist ja nichts. Da ist ein Mähdrescher und ein Pferd vielleicht irgendwo. Aber Jugendzentren da, wenn da 100% aller Jugendzentren geschlossen werden in einem gewissen Radius, wo du hinkommst, irgendwie wahrscheinlich auch sogar mehr schlecht als recht hinkommst, weil der Bus nicht fährt, dann hast du halt einfach einen massiven Einschnitt auch im Leben junger Menschen.
Also wenn diese Angebote angenommen werden, wenn die gut sind, wenn die was bringen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Dann sollte man auch gucken, dass man die erhält, wenn es möglich ist.
Dann, weil wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, führen wir das Ganze mal zusammen. Was wären Ihre 3 wichtigsten Punkte, um einen echten Unterschied im Leben junger Menschen zu machen, um wieder eine wirkliche Zukunftsperspektive zu haben?
Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die sich in der Ausbildung, im Studium, in der Schule anstrengen und einen Abschluss machen, dass die, weil wir 2% Wirtschaftswachstum haben in Deutschland, schnell einen Job bekommen und einen Job haben, in dem sie glücklich werden können. Dafür gibt es 1000 verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen, in die ich jetzt nicht reingehe, aber eine wirtschaftliche Perspektive für junge Menschen, das ist, glaube ich, sozusagen Punkt 1. Das zweite ist, dass wir das Bildungssystem so organisieren, dass Menschen ihr gesamtes Leben sich weiterbilden können. Also, dass man nicht mit dem Schulabschluss oder dem Studienabschluss aufhört, sich weiterzubilden, sondern dass der Schulabschluss oder der Studienabschluss gewissermaßen die Eintrittskarte für eine lebenslange Weiterbildung ist. Sodass jemand mit 40, mit 50, mit 60 immer noch zurückgreifen kann auf eine gewisse Anbindung an sozusagen die Schule. Und dass ich das auch weiß als jemand, der sozusagen Schule oder so ist. So, und dann würde ich sagen, dass wir uns, dass wir den Staat und seine Leistungen auch aus der User Experience junger Menschen herausdenken. Also kaum führt man irgendwie ein digitales Ticket für den Nahverkehr ein, wird geschrien, oh, wir brauchen aber auch ein Recht auf analoges Leben und vergesst mir ja irgendwie die älteren Leute nicht. Aber ich würde sagen, vergesst auch mal diejenigen nicht, die hier irgendwie in 20, 30, 40 Jahren in diesem Land leben. Und für die muss es auch eine Form von digitaler Teilhabe geben, die irgendwie in der Lebensrealität eine Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ob das mit diesen digitalen Personalausweisen und wie wir da momentan mit digitalen Identitäten in Deutschland agieren, ob das wirklich schon so ausgereift ist, dass es von jungen Menschen tatsächlich erfüllt wird. Ich meine nicht. Mhm. Und deswegen eine digitale User Experience für junge Menschen als Ausdruck von einer von Staatlichkeit, die irgendwie dazu da ist, Menschen was zu ermöglichen und sie nicht von irgendwas abzuhalten. Das gilt dann, geht dann weiter durchs Sozialsystem, das gilt für öffentliche Sicherheit, also so, dass man sich aber als junger Mensch frei und sicher fühlen kann in diesem Land.
2021 war die FDP mal die Partei der jungen Menschen. Da haben die meisten Erstwählenden entweder FDP oder Grüne gewählt. Das hat sich jetzt etwas umgekehrt. Jetzt sind es Linke und AfD. Ist das auch so ein Bereich, wo sie vielleicht ein bisschen drauf schielen, wo die FDP wieder stärker werden kann, beziehungsweise vielleicht sich auch das Image der die Partei der jungen Menschen wieder erarbeiten kann?
Also erstmal finde ich es ziemlich schön, wenn junge Menschen einen wählen, weil das sind ja Menschen, die im Zweifelsfall vorher noch gar nichts gewählt haben. Also Erstwähler, die machen sich zum ersten Mal Gedanken. Und ich habe Erstwähler oder Jungwähler auch oft als besonders abgewogen wahrgenommen. Also ja, da sind jetzt auch viele dabei, die irgendwie die Ränder und die Extreme wählen. Aber ich habe viele junge Menschen kennengelernt in den letzten Jahren, die sich echt sehr genau überlegen, was sie machen und auch ein bisschen genauer, weil die nämlich nicht sagen können, ich will einfach das, was ich beim letzten Mal gewählt habe, sondern die haben halt beim letzten Mal noch nicht gewählt. Also die müssen so ein bisschen einsteigen in das Game. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also erstmal ist das ganz gut. Dann glaube ich, dass dieses Ding linke AfD Ausdruck der Polarisierung ist, die wir insgesamt in der Gesellschaft haben und auch so ein bisschen Ausdruck ist dieser Fragmentierung von Bubbles unter jungen Menschen. Mhm. Es scheint mir so zu sein, oder dass ich die Zahlen jetzt gerade vorliegen habe, es scheint mir so zu sein, dass der Anteil junger Männer, die AfD wählen, besonders hoch ist und der Anteil junger Frauen, die die Linke wählen, besonders intensiv ist. Und weil wir über Einsamkeit gesprochen haben, es ist nicht die ganze Erklärung, aber es ist Teil der Erklärung, warum es eine Dating-Crisis gibt unter sozusagen hetero jungen Menschen, weil einfach junge Männer und junge Frauen komplett aneinander vorbeileben und reden, was ihre politische sozusagen Sozialisation und Heimat angeht. Und das ist Mist, ja. Also wenn man sozusagen sich schon mit 18 so weit nach rechts oder so weit nach links orientiert, dass man für sich beschließt, also in den nächsten 40 Jahren habe ich mit denen auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Da
kommt jetzt die FDP und führt Demokratie-Tinder ein, oder was?
Also ich finde, die FDP erfüllt dann als Partei der politischen Mitte schon auch eine Funktion, ja.
Nämlich links und rechts in die Hand nehmen, so jetzt kommt mal hier, also Inhalte für euch beide.
Na, ich glaube, dass diese Polarisierung Menschen abschreckt, und zwar voneinander, siehe Dating Crisis, aber auch vom politischen Diskurs, vom politischen Wettbewerb. Also es gibt nämlich junge Menschen und Ältere, die einfach Probleme gelöst haben wollen in Deutschland. Also die wollen einfach, dass die Bahn fährt oder die Kinder einen Kita-Platz kriegen oder man den Job nicht verliert oder vielleicht einen neuen Job findet. Das wollen die sozusagen.
Das klingt also jetzt für mich eher so, als wäre das jetzt nicht so das Kernanliegen zu sagen, wir werden wieder die junge Menschenpartei.
Doch. Ich versuche nur zu erklären, dass die Tatsache, dass junge Menschen momentan eher bei Linken und AfD sind, auch etwas darüber aussagt, wie die Polarisierung in der Gesellschaft insgesamt sind. Um es klar zu sagen, doch, ich will, dass uns wieder junge Menschen wählen. Und ich will aber mit jungen Menschen darüber diskutieren, wie wir auch die demokratische Diskussion in diesem Land wieder ein bisschen verbessern können. Weil wenn die Schrittmacher der politischen Diskussion in Deutschland Tino Chrupalla und Heidi Reichenbeck sind, wenn das der Weg ist, dann wird sich die politische Stimmung im Land nicht verbessern und dann wird sich auch die Polarisierung in der jungen Generation nicht auflösen, sondern dann wird, das wird immer schlimmer. Also es wird sozusagen, die Stimmung im Land wird immer schlimmer, wenn wir sozusagen so unversöhnlich unterwegs sind.
Wagen wir noch einen kurzen Ausblick. Nächstes Jahr wird 5-mal gewählt. Schon im März kommen die Wahlen in Bavü und Rheinland-Pfalz, die beiden für ihre Partei wahnsinnig wichtig werden. Mhm. Bavü ist die FDP eigentlich immer stark gewesen und in Rheinland-Pfalz regiert sie seit fast 10 Jahren mit. Rennt Ihnen da gerade die Zeit davon, wieder in den Angriffsmodus zu kommen?
Also wir müssen unsere Punkte machen. in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und dürfen jetzt nicht zu den Wählern sagen, nee, wir können jetzt noch nicht, wir sind jetzt noch nicht sprechfähig, wir müssen uns erstmal selber finden.
Sachsen-Anhalt ist also, das PDS.
Genau, aber es ist auch wichtig, weil wir da regieren. Mhm. Deswegen ist es sozusagen in der FDP-internen Denke, ist das auch eine wichtige Landtagswahl. Wir dürfen, also wir können nicht sagen, nee, wir müssen erstmal uns selber finden und können jetzt zu bestimmten Themen nichts sagen. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall in den Angriffsmodus gehen. Wenn ich mir den Spitzenkandidaten, also alle Spitzenkandidaten sind großartig, Hans-Ulrich Röke in Baden-Württemberg, Daniela Schmidt in Rheinland-Pfalz und Lydia Hüskens in Sachsen-Anhalt. Und wenn ich mir das so angucke, dann sind die schon ganz schön im Angriffsmodus. Also die sind voll, die haben voll verstanden, was die Stunde geschlagen hat, werben für ihre liberalen Themen, werben für einen Politikwechsel. Und also in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz werben sie sozusagen dafür, dass sie weitermachen können, Sachsen-Anhalt auch. Das finde ich großartig. Und ich bin da optimistisch. Ich bin auch da, also ich werde da auch Wahlkampf machen und ein bisschen die Parteifreunde vor Ort unterstützen. Tolle Leute, die haben jede Chance, ein gutes FDP-Ergebnis zu holen.
Wird auf jeden Fall schwierig werden. Ein Ihnen bekannter Parteikollege, den ich jetzt nicht nennen werde, hat mir nach der Wahl der neuen Parteispitze gesagt, in einem Jahr schmeißt Nicole Büttner, die neue Generalsekretärin, hin, in zwei Jahren Christian Dürr, dann übernimmt Kuhle und es gibt einen echten Neuanfang. Was sagen Sie zu der Prognose?
Halte ich für Unsinn, weil Christian Dürr und Nicole Büttner nicht hinschmeißen. Warum sollten die hinschmeißen? Die haben gerade erst übernommen und ich unterstütze Nicole Büttner und Christian.
Der Zeithorizont ist ja skizziert worden schon. Aber haben Sie selber nie drüber nachgedacht zu sagen, okay, ich schmeiß meinen Hut in den Ring, ich werde Parteichef?
Nicht jetzt bei dieser Wahl habe ich irgendwie nicht, bin jetzt nicht aus dem Bundestag ausgeschieden und habe mir am nächsten Tag gedacht, jawohl, jetzt musst du hier angreifen, sondern habe dann erstmal mich um meine Mitarbeiter gekümmert und habe mich irgendwie mit der Situation auseinandergesetzt, dass ich jetzt nicht mehr Parlamentarier bin. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe das große Privileg gehabt, zwei Legislaturperioden im Bundestag arbeiten zu dürfen. Wer kann das schon von sich sagen? Also da bin ich sehr happy, dass ich diese Ehre und dieses Privileg gehabt habe. Und inwiefern ich beruflich nochmal Politik mache in der Zukunft, Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Also gab es nicht kurz den Gedanken, vielleicht mache ich es selber?
Nein, nicht.
Gar nicht? Nein. Interessant. Sie kennen es vom ersten Mal bei uns im Podcast. Am Ende geht es hier um Musik. Welcher Song hat Sie durch dieses Jahr begleitet?
Oh, Sie wissen ja vielleicht aus der ersten Aufnahme noch, dass mein Musikgeschmack ausgesprochen volatil ist. Und,
ich glaube, es war Springsteen.
Letztes Mal Springsteen?
Ich glaube schon.
Was für ein Song habe ich denn gesagt? Weiß ich nicht mehr.
Müsste ich nochmal reinhören.
Ich habe heute Morgen.
Aber jetzt machen wir nicht nochmal Springsteen.
Nee, wieso nicht?
Ja, das ist so langweilig. Die FDP will sich weiterentwickeln. Konstantin Kuhle auch musikalisch.
Ja, nee, Konstantin Kuhle will sich musikalisch nicht weiterentwickeln.
dann brauchen wir jetzt einen Song.
Ich habe tatsächlich heute Morgen einen Springsteen-Song gehört.
Welcher war das?
Working on the Highway.
Ja, geil. Gehen wir raus. Ja. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Nowruz ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafis?
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt? Wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, aber ich hab das Gefühl, ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.